Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Also eins vorweg, heute nehme ich die Auswärtstabelle. Werder da auf Platz 2 direkt hinter den Bayern, ganz einfach, weil sie es auswärts können. Und scheinbar gibt es da auch einen Zusammenhang mit den unbeliebten Sonntagsspielen des SV Werder Bremen. Keiner will die, aber die Mannschaft, die ist offensichtlich auf bester Betriebstemperatur, wenn es heißt, es ist Sonntag 17.30 Uhr. Warum auch immer, gestern Rock'n'Roll in der Volkswagen Arena gegen den VfL Wolfsburg und euch hat die Partie beflügelt. Ihr habt wie immer Leidenschaft mitdiskutiert, eure Fragen eingebracht. Für alle, die unsere Nummer noch nicht auswendig können und Teil des Nachspieldeichs sein wollen, hier ist sie nochmal. Schickt einfach eure Fragen und Kommentare per WhatsApp an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. So, und damit zu meinem Deichstubenkollegen, dem der Sonntag eigentlich so gar nicht passt, der sich für euch aber trotzdem heldenhaft auf den Weg nach Wolfsburg gemacht hat. Entweder er trägt sich so spät in den Dienstplan ein oder auf ihn wird einfach keine Rücksicht genommen. Letzteres hoffe ich nicht. Moin, Malte Bürger.
Einen wunderschönen guten Morgen, moin.
Ja, sag mal, woran liegt's denn eigentlich? Bist du derjenige, der immer zuletzt das Häkchen macht?
Nee, tatsächlich gar nicht. Man hat ja auch so ein paar Wunschspiele und tatsächlich habe ich mir Wolfsburg auch gewünscht, bin ich ganz ehrlich, weil man da nicht so weit fahren muss. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen mit Auge gespielt. Man ist dann relativ schnell auch wieder da. Aber ich muss auch sagen, also ich hasse natürlich eigentlich diese ganzen Sonntagabendtermine, aber ich war in Sinsheim dabei, da gab es 4 Auswärtstore von Werder. Jetzt in Wolfsburg. Also im Prinzip muss man sich ja jetzt drum schlagen, wer in 2 Wochen mit nach Gladbach fährt. Sonntagabend 17:30 Uhr. Also kann ja nur auch wieder was geboten werden. Also langweilig wird es definitiv nicht.
Und das kann es ja eigentlich wieder nur du sein, oder?
Ja, aber vielleicht mal gucken, man will ja auch mal den Kollegen eine Chance lassen. Kollege Corteus war ja in Mainz dabei, da hat es ja auch geklappt. Also ich glaube, wir kriegen das beide ganz gut hin.
Okay, also Werder scheint für Menschen wie dich zu spielen. Immer wenn du auswärts bist, dann läuft es bei denen. Ja, und Sven, ich freue mich sehr, dass er uns geschrieben hat. Ich habe ihn nämlich vorletzte Woche durch Zufall bei einem anderen Job persönlich kennengelernt. Er schreibt dazu, coole Sache mit dem Auswärtssieg, schon wieder. Warum aber kriegt es die Mannschaft zu Hause nicht hin, einen Dreier einzufahren? Ist es nicht noch etwas früh in der Saison, jetzt von einem Anklopfen an die Tür nach Europa zu sinnieren? Dafür sollten doch erstmal die Heimspiele gewonnen werden. Grün-weiße Grüße, Sven. Ja, recht hat er ja. Allerdings müssen wir uns zur Heimbilanz auch mal die Gegner anschauen, die wir bisher im Weserstadion begrüßen durften. Ich meine, ganz ehrlich, da sprechen wir über alle die, die im ersten Drittel der Tabelle stehen. Von daher ist es gar nicht so überraschend vielleicht, dass die Bilanz so ausfällt, Malte?
Ja, genau das ist auch Ole Werners Argument. Also ich habe ihn hinterher auch in der Pressekonferenz gefragt, wohl wissend, dass das eigentlich, also dass die Frage keiner hören kann, weil man es irgendwie ja auch nicht so richtig erklären kann. Aber er hat sie gestern nicht nur von mir gestellt bekommen, sondern auch bei den Kollegen an den TV-Kameras, das hatte ich mitbekommen. Jeder will wissen, warum klappt es auswärts besser als zu Hause, und Ole Werner sagt auch, ja, die richtige Fährte könnte eben sein, wenn man auf die Gegner schaut. Das war Borussia Dortmund, wenngleich das eben ein Spiel war, wo wir hinterher alle gesagt haben, Mensch, da hätte Werder auch mit dem Sieg rausgehen können, weil die Dortmunder in der Liga alles andere als top performen. Dann hast du die Bayern und dann hast du Freiburg. Also das sind alles Mannschaften, die ja nach oben gucken, die Bayern logischerweise sowieso. Und dann kann sowas mal eben passieren. Ich glaube, was einfach das Ungewöhnliche ist, dass diese Mannschaft zu Hause auch noch kein Tor erzielt hat.
Ja.
Und jetzt alle 12 Treffer wirklich in der Fremde zusammengebracht hat. Das macht diese ganze Situation ja noch kurioser. Deswegen würde ich auch erstmal nicht nach Europa gucken, wobei, wenn man das hochrechnet, 17 Auswärtsspiele, alle gewinnst du, dann bist du irgendwie bei 51 Punkten, aber in Augsburg gab es ja nur ein Unentschieden, also die Bilanz ist schon mal hin.
Ja, aber ich kann den Torhunger der Fans zu Hause natürlich verstehen. So, da war jetzt noch ein weiteres Stichwort drin, was Europa angeht. Da will Matthias aus Köln nämlich auch nochmal was zu wissen. Er schreibt, wie verbleiben wir denn jetzt? Dürfen wir endlich von Europa reden? Ich hätte nämlich Bock drauf und würde den Urlaub 2025 umplanen. Ja, erstmal super, dass du so flexibel bist, lieber Matthias. Ich, Malte, gehöre ja eher zum Team Taten statt Träume, muss ich sagen. Würde sagen, es tut uns gut, erstmal die Konzentration auf die nächsten Spiele zu richten und bloß nicht abzuheben. Das ist ja meistens die Tendenz nach so einem Spiel, was wir gestern gesehen haben.
Ja, ich würde auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ich halte es allerdings auch ein bisschen mit dem Kollegen Strömer bei eingedeicht. Also don't stop believing. Natürlich darf man dann irgendwann auch mal so ein bisschen hoffen, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht. Und man muss ja also neidlos anerkennen, wer jetzt nach der Anzahl an Spieltagen 11 Punkte auf dem Konto hat, das ist also schon mal ein Viertel von dem, was man sich als Minimalziel gesetzt hat, eben diese magischen Punkte, diese 40-Punkte-Marke zu erreichen. Da ist die Mannschaft schon auf einem guten Weg und alles, was danach kommt, da verschiebt sich dann eh noch was. Du musst jetzt halt aktuell überhaupt nicht nach unten gucken, auch weil die Vereine da unten natürlich ganz andere Probleme haben. Und das ist natürlich ein Gefühl, was auch für eine Mannschaft total wertvoll ist, weil sie sich dann echt auf ihre Arbeit konzentrieren können und auf die Fehler, die noch gemacht werden. Dass du da jetzt gleich direkt dann die ganz große Keule rausholst und von Europa träumst, sehe ich auch noch nicht. Da würde ich noch mal ein paar Spiele ins Land ziehen lassen. Vielleicht bis zur Winterpause. Wer weiß, was nach so einer Hälfte der Saison dann wirklich alles möglich scheint. Ich würde auch noch nicht buchen, aber hab's ja auch schon häufiger gesagt, also gerne Auswärtsspiele in Griechenland und Island und so. Ich wäre dabei.
Ja, also die Flugbörse sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist ja auch ein Stück weit ein befreiendes Gefühl. Mir ging es gestern auch so, dass ich dachte, es ist eine komfortable Situation. Und glaubst du, das strahlt auch auf die Mannschaft ab, also auch schon bevor wir gestern die 3 Punkte eingefahren haben, dass die gestern diese Befreiung auch auf dem Feld gezeigt haben? Denn das war mein Eindruck, dass wir da gestern eine andere Mannschaft gesehen haben als die Spiele zuvor.
Ja, das war so ein bisschen tatsächlich ja die Partie, wie Ole Werner sie im Vorfeld auch skizziert hat. Er hatte ja prognostiziert, dass es einfach mehr Räume geben wird, weil du anders als zuletzt gegen Freiburg halt eine Mannschaft hattest, die auch wirklich sehr viel Offensiv- und Geschwindigkeitsqualität mit auf den Platz bringt und diese auch nutzen will. Und das haben die Wolfsburger ja durchaus in Ansätzen auch gut gemacht in der ersten Hälfte. Immer wieder mit hohen, weiten Bällen operiert und die schnellen Leute sind hinterher. Und da hatte Werder ja schon einige Probleme. Aber du hast eben gemerkt, dass wenn Werder Räume bekommt, dass diese Mannschaft eben richtig gut kicken kann. Und das hat sich gestern halt total ausgezahlt. Und wenn du da früh merkst, auch wenn das Tor noch nicht gleich am Anfang fällt, aber die ersten 2-3 Aktionen waren ja richtig gut und Werder war drin im Spiel, dann gibt das natürlich Selbstbewusstsein. Also die Mannschaft ist von sich überzeugt, dass sie Fußball spielen kann. Gestern hat sie auch mal wieder komplett den Beweis angetreten, dass das geht. Brauchst natürlich auch die Treffer, brauchst da ein bisschen Glück bei, aber wie sie das gestern gemacht haben, also gerade in Halbzeit 2 mit diesem Selbstbewusstsein auch, das war schon echt gut. Man muss das in der ersten Hälfte tatsächlich ein bisschen ankreiden, weil also gerade von oben auf der Tribüne war das sehr gut zu sehen und ich habe mehrmals gedacht, dass die Wolfsburger Hintermannschaft mir überhaupt nicht beweglich genug ist und da wäre dann noch viel zu umständlich und hätte das eigentlich schon ja viel früher nutzen können oder konstanter nutzen können, zu guten Torszenen zu kommen. Das hat noch nicht so gut geklappt, aber da war die Halbzeit dann echt Gold wert, da wurden nochmal die richtigen Dinge angesprochen und das hat geklappt und natürlich hat auch das 1:1 unmittelbar vor der Pause geholfen, weil damit gehst du natürlich auch nochmal mit einer ganz anderen Einstellung in die Kabine und dann auch wieder raus, als wenn du ja 0:1 immer noch aufholen musst.
Ja, es war ein sehr taktisch kluger Befreiungsschlag, genau, zu so später Spielzeitminute in der ersten Halbzeit. Du hast ja jetzt schon ein bisschen die taktischen Winkelzüge angesprochen. Holen wir noch einmal unseren Deichstubenfreund dazu, der zwischen den Stollen liest und uns nun die feine Kunst der tiefen Räume zerlegt. Tobi Escher, bitte.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Es hat etwas gedauert, bis der SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg so richtig in Fahrt gekommen ist, doch dann waren sie nicht mehr aufzuhalten. Der SV Werder Bremen und der VfL Wolfsburg haben beide in derselben Formation gespielt, beide ein 3-4-3, es entstanden viele Mann-gegen-Mann-Duelle auf dem ganzen Feld. All das kommt Hörern dieses Podcasts bekannt vor, davon erzähle ich hier häufig. Was der Unterschied war zwischen beiden Teams, war, dass der VfL Wolfsburg sich sehr stark auf lange Bälle fokussiert hat. Sie wollten das Tempo ihrer Außenspieler einbringen, sie wollten mit Vollgas nach vorne durchstarten und eben dieses Mittelfeld direkt überbrücken. Werder hingegen hat die spielerische Lösung gesucht. Werder wollte den VfL Wolfsburg in ein Pressing locken, sie wollten, dass die Doppel-6 des VfL Wolfsburg rausrückt und auf Senne Linnen und auf Leonardo Bittencourt rückt. Und dann wollte sie die Räume dahinter bespielen. Und das hat in der ersten halben Stunde, finde ich, noch nicht so gut geklappt. Hatte Grüll ein paar unschöne Aktionen, aber dann nach und nach ist diese Spielidee immer besser aufgegangen. Romano Schmid hat sich richtig in dieses Spiel reingekämpft, muss man sagen. Hatte dann einige gute Aktionen, hat auch das Tor so ein Stück weit eingeleitet mit einem Ballgewinn und auch mit dem Art, wie er den Ball festmacht im zentralen Mittelfeld. Und Werder hat es gerade nach der Pause immer wieder geschafft, in diese Halbräume reinzukommen, in die sie die ganze Zeit reinkommen wollten. Während der VfL Wolfsburg mit seinen langen Bällen keinen Plan B hat erkennen lassen und dann auch nach der roten Karte dezimiert natürlich nicht mehr all die Chancen hatte, um die Konter von Werder Bremen zu kontrollieren. Dementsprechend ist das ein sehr guter Abend für Werder Bremen gewesen. Nicht nur, weil sie 3 Punkte aus Wolfsburg entführt haben, sondern auch, weil sie bewiesen haben, dass sie spielerisch einem Verein wie dem VfL Wolfsburg voraus sind. Dass auch dieser Weg, den der SV Werder Bremen geht, eben langsam Fortschritte zu machen, doch durchaus dazu führen kann, dass man so einen VfL Wolfsburg zumindest an diesem Abend hinter sich lassen kann.
Top, Tobi! Besonders gefällt mir, dass wir über Voraussein sprechen und über Fortschritte bei Werder. Hast du auch eine Weiterentwicklung von Werder auf dem Platz gesehen, Malte? Hat die Mannschaft die Länderspielpause gut für sich nutzen können? Also was das Mentale angeht, da bist du ja schon drauf eingegangen, aber vielleicht gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer das Spielerische an, nachdem wir das von Tobi eingefangen haben.
Ja, nach einem Sieg lässt sich das natürlich immer sehr einfach behaupten, ne? Also es hieß vor der Länderspielpause, wir müssen unbedingt an der Chancenkreierung, an der Effizienz arbeiten, an unserem gesamten Offensivspiel. Und klar, wenn du dann 4 Tore auswärts machst, dann kannst du nicht so viel falsch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich allein der Länderspielpause geschuldet ist, weil es waren natürlich auch ein paar zentrale Spieler unterwegs, einfach eben bei den Nationalteams. Dann haben wir jetzt ein paar Ausfälle dabei gehabt, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und das ist, glaube ich, ja ein absolut positives Merkmal, dass diese Mannschaft es geschafft hat, A, auf die Ausfälle im Vorfeld und die Umstellung gut zu reagieren und dann auch die Ausfälle, die während des Spiels auch noch passiert sind, damit dann auch noch umzugehen. Und ja, wie gesagt, sie einfach gemerkt haben, glaube ich, und das ist eben diese Weiterentwicklung, wenn sie sich viel bewegen und viel Räume schaffen, dass sie diese Räume dann eben auch sehr gut bespielen können. Das wussten sie vorher, nur sie müssen sich immer wieder vor Augen führen, dass sie eben diese Räume eben schaffen müssen. Und da war beispielsweise auch Marco Grüll, auf den wir ja später noch zu sprechen kommen, auch ganz, ganz wertvoll in der zweiten Hälfte, weil der enorm viele Lücken auch gerissen hat. Und klar, man sieht da eine Entwicklung, aber wie gesagt, nach einem Sieg ist das immer ein bisschen einfach gesagt. Wenn sie verloren hätten, würden wir, glaube ich, heute nicht darüber sprechen, ob es da eine Entwicklung gegeben hätte. Da würde ich jetzt noch ein bisschen abwarten, aber man sieht zumindest, dass die Mannschaft wieder gut eingestellt war vom Trainer. Die wussten genau, was sie zu tun haben gegen diesen Gegner, haben aber eben auch noch immer ihre Schwächephasen drin. In Überzahl nach einem 4:1 musst du nicht noch einen zweiten Treffer kassieren und vielleicht sogar noch einen dritten am Ende. Marco Friedl hat auch gesagt, er hatte das Gefühl, wir haben dann fast schon wieder ein bisschen drum gebettelt, dass wir noch ein Tor bekommen. Das sind alles noch so Dinge, die muss man noch abstellen. Aber mit so einer Punkteausbeute, wie gesagt, nach der Art der Anzahl von Spielen, bist du sicherlich auf einem guten, auf einem ordentlichen Weg. Andere Leute haben da ja schon wieder befürchtet, dass es diese Saison ganz schwierig werden könnte, ohne eklatant viele Transfers etc. haben wir alles drüber gesprochen. Und da ist die Mannschaft ja definitiv auf einem vernünftigen Weg im Moment.
Mag aber daran liegen, dass wir vielleicht manchmal Spieler haben, die agieren wie ein Börsenkurs. Und damit sind wir beim Kollegen Buchs. Ein Mann der Tat gestern. Ganz starke Leistung, das mal vorweg. 1 Tor, starke Vorlagen, unterm Strich war in 3 Toren beteiligt tatsächlich. Und bei Jörg aus Viersen hört sich das so an.
Und ich muss gestehen, in der ersten Halbzeit habe ich auch ganz schön über Duxi rumgeflucht, aber das Thema wollen wir ja nicht so aufmachen. Und er hat mich ja auch richtig Lügen gestraft in der zweiten Halbzeit. Das fand ich richtig klasse, wie er sich da dann dementsprechend verhalten hat, rausgespielt hat und wirklich auch großen Anteil, das muss man auch ganz ehrlich mal sagen, an den Erfolg jetzt hatte.
Ja, und Matthias aus Köln schreibt noch, liebe Duxi-Kritiker, er hätte mehrere Buden machen müssen, aber er ist für das Spiel in der Gesamtbetrachtung unfassbar wichtig. Er erläuft Bälle, lässt sich fallen, setzt die anderen gut in Szene, wie beim 1:1 und beim 4:1 sehr gut zu sehen war. Ja, Malte, zusammengefasst könnten wir ja eigentlich sagen, das wollen wir ab jetzt immer sehen von Dux. Also ich meine, genau, da sind wir wieder beim Lager, die Kritiker und die diese Stärken in Dux bei jedem Spiel sehen. Fangen uns das mal nochmal so ein bisschen ein, was gestern los war, dass Marvin Duxch so performt hat.
Ja, ich kann erstmal, also Jörg kann ich verstehen, ich kann auch die Kritiker wieder verstehen. Ich saß auf der Pressetribüne relativ weit rechts. Das heißt, dahinter kamen dann schon die ersten Werder-Fans und da wurde bei der einen oder anderen Szene, die Marvin Duxch eben nicht gemacht hat, wurde echt schon wieder ordentlich geflucht, obwohl der kurz vorher diese wirklich sensationell geile Flanke da auf Mitch Weiser zum 1:1 geschlagen hatte. Aber als er eben diese beiden Chancen dann kurz nach der Pause nicht gemacht hat, da gab es schon wieder einige Worte, die dann doch deutlich zeigen, dass diese Kritik, die er auch selber letztes Jahr an den Fans geäußert hat, dass da die ein oder andere Wortwahl nicht immer die richtige ist, durchaus berechtigt ist, weil da vielen Begriffe, die sind nicht zitierfähig. Und wenn man dann aber gesehen hat, wie er letztendlich gespielt hat, also dann war das definitiv ein Signal an die Kritiker, aber man muss auch sagen, es wurde auch dringend mal Zeit. Also er hat natürlich in den vergangenen Spielen nicht immer gut performt, obwohl er stets bemüht war und das ist das, was ich ihm zum Beispiel sehr, sehr hoch anrechne, bei all der Kritik, die auf ihn einprasselt und bei ja, diese, er steht halt einfach unfassbar im Fokus. Der gibt sich halt nicht auf. Also klar riecht mich das auch auf, wenn der einfach nicht in Kopfballduelle geht und da eher den Kopf einzieht, als irgendwas anderes zu tun. Aber er hat halt ein feines Füßchen und er probiert es immer und immer wieder. Und es gibt nicht wenige Stürmer, die bei so einer Chance, die sie kurz nach der Pause da so kläglich vergeben, dann danach einfach gar nicht mehr zu sehen sind, weil sie sich die ganze Zeit da irgendwie einen Kopf drüber machen und denken, warum mache ich den nicht? Ich bin so schlecht, ich krieg's heute irgendwie nicht hin. Aber so ist nicht Marvin Ducksch. Der vergibt das Ding, der ärgert sich, aber der macht halt einfach weiter. Und dann siehst du, was dabei eben rumkommt. Also vor dem Agu-Tor, wie er das mit Marco Grüll gemeinsam da perfekt im Doppelpass ausspielt, super. Wie er das Ding dann eigentlich zum 3-1 selber reinmacht, das war der schwierigste von den ganzen dreien, die er da bekommen hat. Also das war schon aller Ehren wert gestern. Klar, man, eben weil man weiß, dass er das kann, das ist, glaube ich, dieses große Problem, wünscht man sich, dass er das konstant auf diesem Niveau macht. Das passiert eben nicht, aber deswegen, und das haben wir auch schon oft gesagt, spielt er eben auch bei Werder Bremen. Wenn er das jede Woche so zeigen würde, dann wäre er wahrscheinlich schon für, weiß ich nicht, 15, 20 Millionen weggekauft worden. Aber diese Konstanz hat er eben nicht drin, aber nichtsdestotrotz ist das ein unfassbar wichtiger Faktor fürs Werder-Spiel. Wir brauchen alle manchmal ein bisschen mehr Geduld und mal platzt es, dann eben so wie gestern, mal geht es eben gar nicht auf, aber das gehört eben irgendwie dazu.
Ja, er hat im Nachgang auch nochmal gesagt, wie wichtig es gewesen sei, dass seine Jungs die Köpfe nicht hätten hängen lassen, dass sie sich gepusht hätten, also auch das gerne wieder.
Ja, da war er eben auch ein Vorbild. Also wie gesagt, also selbst nach dem Ding, was er da so groß vergeben hat, wo er früher gemeckert hätte und auch selber da den Kopf hätte hängen lassen, ging diesmal sofort der Blick hoch, geklatscht in die Richtung seiner Kollegen, die die Situation vorbereitet haben. Das ist ja das, wo wir alle immer geschimpft haben, dass Marvin Ducksch nicht ja mannschaftsdienlich spielt. Und jetzt, also selbst nach seinem Tor, da macht er nicht selber die große Feierorgie, sondern trommelt erstmal die Truppe zusammen und zeigt, das haben wir insgesamt geil rausgespielt. Und das ist natürlich, also wenn das jetzt die Einstellung ist, mit der die Mannschaft da wirklich komplett durch die nächsten Wochen geht, dann ist das schon sehr, sehr viel wert, weil dann hast du, je weniger Ich-RGs du hast, die hast du immer in der Bundesliga, aber je weniger du da hast, desto besser bist du, glaube ich, bin ich fest von überzeugt.
Ja, also es war richtig Bolzplatz-Atmosphäre, hat mich an frühere Zeiten erinnert, ja, wenn wir uns in den Armen lagen, ganz einfach, weil die Bude wunderschön umgesetzt wurde. Sag mal, wie gut hat es der Partie denn eigentlich getan, dass Weiser wieder auf der rechten Außenbahn unterwegs war und Ducksch vorne mit Grüll gespielt hat? Der war ja zum zweiten Mal in der Startelf. Das war ja die Umstellung, ja, mit der wir im Grunde auch gerechnet hatten eigentlich. Wie war denn das nicht, im Vorfeld?
Ja, schwierig. Ja, nicht so wirklich, ne? Man wusste nicht so ganz genau. Mitch Weiser war zuletzt beide Male da vorne eingeplant worden, eben weil es auch nicht so richtig die Alternativen gab, weil Marco Grüll auch bei seinem ersten Startelfspiel gegen die Bayern, natürlich super schwieriger Gegner, aber da eben auch offenbart hatte, dass es noch das ein oder andere Problemchen gibt. Derrick Köhn und Felix Agu, das zuletzt gegen Freiburg zwar nicht wirklich überzeugend auf den Flügeln gemacht haben, aber beide ja trotzdem ihre Qualitäten haben, und so war durchaus erstmal damit zu rechnen, dass es vielleicht auch weiterhin so weitergehen würde. Aber nach diesem Spiel muss man, glaube ich, im Moment einfach festhalten, dass Mitch Weiser auf der rechten Seite momentan wertvoller ist. Auch Felix Agu hat links gerade deutlich besseres Spiel gemacht, gar nicht nur wegen seines Treffers, sondern der hatte mit Riedle Baku einen unfassbar schnellen Gegenspieler. Da waren viele intensive Laufduelle, wo er mal hinten dran war und dann doch wieder vorne vorbei, und da musste er enorm aufmerksam und clever sein. Das hat er richtig gut gelöst. Und ja, Mitch Weiser sowieso nach diesem Spiel unheimlich, ja, viele gute Läufe gehabt, sich immer wieder vorne auch eingeschaltet, natürlich tolle Aktionen, spielerisch das Bremer Spiel nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Also ich glaube, dass das erstmal so bleiben wird, haben wir Ole Werner hinterher natürlich auch gefragt, der sagte, ja, war schon ganz gut, aber wir wollen uns die Option natürlich offen halten, dass wir das auch mal wieder anders machen, aber ich glaube, nach dieser Performance wird es erstmal wieder so sein, dass Mitch Weiser auf der rechten Außenbahn zu sehen sein wird, und ich glaube auch, um den Faden direkt aufzugreifen, dass das in Algerien sehr wohlwollend registriert worden ist, was da gestern gezeigt wurde.
Ducksch und Mitch Weiser also als kongeniales Team. Es war in vielen Szenen super Zusammenspiel. Genau, und insgesamt scheint Mitch eine sehr gute Phase zu haben. Ne? Beim Torjubel der Daumen im Mund, der Ball unterm Trikot, da steht Nachwuchs an, aber nicht nur das, du hast es gerade gesagt. Mitch Weiser vielleicht demnächst als Nationalspieler in Algerien. Da könnte es dann Mechaba Mitch heißen. Also der hat gestern richtig Werbung für sich gemacht, sagst du.
Ja, total. Also das Thema war ja gefühlt dann irgendwie zwischendurch schon tot. Er hat ja vor knapp anderthalb Jahren, hat er ja gesagt, er möchte unbedingt gerne für Algerien spielen, und alle haben sich gefragt, naja gut, er hat ja super performt in der Bundesliga, warum kriegt er denn keine Nominierung? hat aus verschiedensten Gründen da wohl noch nicht funktioniert. Jetzt ist endgültig der Verbandswechsel auch durch. Vielleicht hat das auch noch eine Rolle gespielt. Also er darf jetzt auch für Algerien offiziell spielen. Die FIFA hat da grünes Licht gegeben. Und dann haben wir ihn natürlich dann gestern auch mal wieder gefragt, ja, wie ist es denn jetzt? Es wurde viel über dich geschrieben. Hast die Einladung schon bekommen? Er sagt, nee, hat er noch nicht. Und er will da auch jetzt nicht so viel sagen. Ist natürlich auch manchmal so, bevor du was Falsches sagst, sagst du lieber gar nichts. Nicht, dass du irgendeinen Satz raushaust, der in Algerien vielleicht nicht gut ankommt und dann sagen die, oh nee, den wollen wir doch nicht. Und deswegen lässt er dann lieber Taten sprechen. Aber du hast dem angemerkt, der hat das Thema im Hinterkopf und der hat auch das Gefühl, dass dieser große Traum, den er ja hat von internationalen Turnieren, jetzt dann doch noch demnächst in Erfüllung gehen kann. Die Algerier stehen in der Afrika-Cup-Quali richtig gut da. Der findet Dezember 2025 in Marokko statt. Also da würd's mich schon wundern, wenn da die Algerier nicht teilnehmen und mit Schweizer dann auch da nicht dabei wäre. Würde Werder dann wahrscheinlich 1-2 Spiele fehlen, aber für ihn wäre das natürlich die ganz große Nummer. Zur WM wollen die auch unbedingt. Also vielleicht geht da im Herbst der Karriere doch nochmal so richtig schön was auf. Und du hast ihm angemerkt, er war da mega stolz drauf. Also für ihn läuft es gerade richtig rund. Auch mit dem Babyjubel haben wir natürlich nachgefragt. Er sagt, den wollte er eigentlich schon eine ganze Weile machen, weil das Kind kommt demnächst schon. Aber er hat einfach nicht getroffen und deswegen musste er sich das bis jetzt aufheben. Freut sich auch da. Drittes Kind kommt, also läuft gerade sehr, sehr gut für den Kollegen.
Ich glaube, dritte Tochter sogar, oder?
Genau, richtig, ja.
Ja, also um nochmal ein bisschen bunte Feeling hier reinzubringen in den Podcast, ja. Aber nochmal vielleicht für alle die, die sich jetzt fragen, warum eigentlich Mitch Weiser und Algerien? Sein Opa hat algerische Wurzeln, richtig?
Genau so ist es, richtig. Und das hat ihm das halt ermöglicht. Er hatte schon immer diese doppelte Möglichkeit zu wählen, war lange eben beim DFB unterwegs, hat ja auch bei der U17-EM der U21-Mannschaften damals im Finale das entscheidende Tor zum 1-0 gegen Spanien gemacht und da hat eigentlich ja jeder drauf gewartet, dass Mitch Weiser so ein Kandidat ist. Er musste auch mal zur A-Nationalmannschaft eingeladen werden. Das kam nicht und so hat er halt gehofft, dass das aufgrund seiner familiären Wurzeln bei Algerien vielleicht nochmal möglich wird und jetzt sieht es eben so aus, als würde dieser Traum in Erfüllung gehen können.
Arabisch oder Französisch spricht er aber wahrscheinlich nicht. Also Französisch.
Er hat gesagt, dass er Französisch ganz gut versteht, was nicht nur aufgrund der familiären Wurzeln oder daran begründet ist, sondern weil sein Vater, Patrick Weiser, ist ja auch ehemaliger Profi und hat unter anderem in Frankreich gespielt. Das heißt, so ein bisschen, was hat Mitch da durchaus aufgeschnappt. Er will jetzt aber nochmal sprachlich ein bisschen nachbessern, weil natürlich will sich mit den künftigen Kollegen auch besser und gut unterhalten und nicht nur irgendwie in einem gebrochenen Englisch vielleicht. Insofern, da wird nochmal nachgebessert, aber er weiß auf jeden Fall, was da auf ihn zukommt. Da bin ich sehr von überzeugt.
Ist auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung, da in den Langenscheid einzutauchen. Wer das sprachliche Problem gar nicht so hat, ganz einfach, weil er aus Österreich kommt, ist Marco Grüll. Auf den möchte ich gerne nochmal ein bisschen genauer schauen heute mit dir. Der ließ ja gestern beim ersten Ballkontakt eine dicke Chance liegen. Und ich hatte das Gefühl, dass ihm so ein wenig die Handlungsschnelligkeit fehlte. Das hat er mit seinem Premierentor in der Bundesliga dann wieder wettgemacht. Lass mal kurz reinhören, was Coach Ole Werner zu ihm sagt.
Ja, ich glaube, für uns insgesamt als Mannschaft war es ein Spiel, in das wir uns reinarbeiten mussten und das gilt auch für Grilli. Das hat man, glaube ich, erst zur Halbzeit gesehen, aber er ist eben jemand, der arbeitet und dann hat es mir ein gutes Gefühl gegeben, dass er in der ersten Halbzeit schon zur Abschlusssituation gekommen ist und ich weiß, dass er die genauer lösen kann, besser lösen kann, als er das in der ersten Halbzeit gemacht hat und deshalb gab es jetzt für mich keinen Grund, jemanden in der Halbzeit runterzunehmen. Dafür haben wir insgesamt als Mannschaft zu viele Dinge im Ansatz einfach auch schon gut gemacht und dann ist es auch klar, dass jemand, der dann auch so viel Aufwand betreibt, sich dafür dann irgendwann belohnt. Deshalb bin ich total zufrieden mit seiner Entwicklung. Es gibt wie bei jedem Spieler, wie bei uns als Mannschaft, bei jedem Menschen immer noch genug Dinge, an denen man arbeiten kann. Aber insgesamt ist er auf einem guten Weg und hat das heute auch, glaube ich, dann eindrucksvoll gezeigt in der zweiten Halbzeit.
Ja, also, ich habe mich ja gefragt, braucht der jetzt noch Zeit, um sich an das Tempo der Bundesliga zu gewöhnen? Oder welche Dinge siehst du, Malte, die im Training vertieft werden könnten?
Ja, das ist immer noch das große Thema, weil wenn man sieht, wie er grundsätzlich agiert, ist das echt eine, oder bringt er Qualitäten mit, die Werder unfassbar weiterhelfen. Er ist super engagiert, läuft intensiv die Gegenspieler an, bringt auch spielerisches Verständnis mit. Also das ist niemand, der irgendwie nur sehr eindimensional unterwegs auf dem Platz ist, sondern eben im Gegenteil. Also der bringt viele, viele Facetten mit, die Werder da vorne bereichern. Es ist tatsächlich, glaube ich, das Hauptproblem, diese Umstellung. Die österreichische Bundesliga ist sicherlich in den vergangenen Jahren besser geworden. geworden, aber alle Spieler, die den Schritt nach Deutschland machen, sagen, es ist eben nochmal ein ganz anderes Tempo. Und wenn du dann eben gerade die erste Halbzeit gestern gesehen hast, da waren Aktionen dabei, wo du das Gefühl hast, ja, warum braucht er denn so lange, bis er den Ball verarbeitet, bis er ihn weitergibt, bis er noch, dann guckt er nochmal hoch. Das ist wahrscheinlich alles Momente, wo du in Österreich tatsächlich echt Zeit gehabt hast, dir darüber Gedanken zu machen. Das ist auch im Training manchmal noch zu sehen. Da sind einfach die Gegenspieler relativ schnell wieder da und dann ist die Chance verpufft. Und ich glaube, dass das ein Hauptthema zwischen Ole Werner und ihm ist, dass das der Coach ihm immer und immer wieder sagt, spiel die einfachen Dinge erstmal und mach sie schneller. Und das war etwas, er hat selber danach im Gespräch mit uns gesagt, also Marco Grüll, dass das sicherlich nicht die beste erste Halbzeit war, die er spielen kann. Ich hätte mich, bin ich ganz ehrlich, nicht gewundert, wenn er aus der Pause gar nicht mehr wieder rausgekommen, also aus der Kabine gar nicht mehr wieder rausgekommen wäre. Man hätte vielleicht auch durchaus wechseln können, weil das echt ein unglücklicher Auftritt in Halbzeit 1 war, trotz der guten Ansätze. Es gab ja später noch so eine Szene, wo er im Ballbesitz war, mehrere Spieler haben sich angeboten und er ist da völlig falsch gelaufen, also da stimmte die Abstimmung auch noch nicht und hat sich dann irgendwann festgerannt, anstatt irgendwie in die freien Räume zu spielen. Da passte wirklich noch nicht viel, aber umso bemerkenswerter, wie er dann aus der Kabine rausgekommen ist, plötzlich die Lücken gefunden hat, die Lücken gerissen hat, die Gegenspieler total gestresst hat mit seinen Läufen und dann war er plötzlich auch in dieses Spiel eingebunden, hat dann, wie ich ja schon erwähnt habe, wie er das mit Marvin Ducksch da aufzieht, ist wirklich, also absolut sehenswert, richtig, richtig gut gelungen. Und deswegen glaube ich, dass diese Handlungsschnelligkeit in erster Linie das Problem in Anführungszeichen ist. Also wenn er das abstellt und sich mehr an diese Bundesliga gewöhnt, wie das da läuft, dann wird der Werder noch richtig weiterhelfen können.
Ist ja ganz spannend mit dem Tempo in Österreich oder dem fehlenden Tempo dort. Wenn wir mal auf Romano Schmid gucken oder auf einen Arnautovic damals, hatten die ähnliche Startschwierigkeiten in der Bundesliga?
Ja, Romano Schmid war natürlich auch nochmal sehr jung, das kam ja auch noch dazu. Der hat natürlich auch eine komplett andere Spielanlage, aber auch der musste sich dran gewöhnen und auch sämtliche Verteidiger, auch so ein Marco Friedl oder so, der war natürlich dann auch bei der Jugend, bei den Bayern, die sind ja alle unterschiedliche Wege gegangen, aber wenn du das irgendwie gewohnt bist, diesen Schritt aus der Liga erstmal rauszukommen, da gibt's sehr, sehr viele Beispiele, die wirklich, ja, also wo du, ich will gar nicht sagen, dass das da irgendwie zu langsam ist, das Spiel. Es ist einfach anders da, weil in der Bundesliga, das ist eben eine der Top-Ligen und da ist auch aufgrund vieler internationaler Spieler einfach sehr, sehr viel Tempo drin. Wenn du, also gerade auch, da kann man die Wolfsburger zum Beispiel gut als Beispiel gestern nehmen, so viel Tempo, wie Werder da entgegengekommen ist, das gibt es in Österreich einfach nicht. Dadurch ist natürlich auch jeder Gegenspieler, also in diesem Fall Bremer, anders gefordert, als er es in Österreich wäre. Und das ist einfach ein ganz normaler Lauf der Dinge. Deswegen ist Deutschland eben auch eine Top-Liga und Österreich ist es noch nicht. Da entdeckst du Talente. Ein Erling Haaland hat ja zum Beispiel auch dort gespielt und da schon alles kurz und klein geschossen, aber auch der ist aber natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber, einen ganz kurzen Moment damals bei Borussia Dortmund und dann endgültig aufzublühen. Ist eine ganz normale Nummer. Müssen wir alle kurz Geduld haben. Man wünscht sich immer, dass man so einen Transfer hat, der eine Soforthilfe ist. Und wenn Marco Grüll jetzt da einfach nur, sagen wir mal, im Endeffekt 3 Monate gebraucht hat, um sich jetzt so langsam dran zu gewöhnen, dann halte ich das noch für eine sehr kurze Zeit. Wir haben das in den letzten Jahren auch bei Jens Day oder auch bei Senelin erlebt. Die Belgier zum Beispiel, also gerade auch Senelin und auch Olivier Deman, die sagen das auch, dass das gegenüber, also Belgien ist eine gute Liga, aber das Tempo ist einfach komplett anders. Du hast weniger Zeit in der Bundesliga, die richtige Sache zu tun. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor bei Spielern, die aus kleineren, in Anführungszeichen kleineren Ligen aus dem Ausland kommen.
Ja klar, weil das komplette Mindset, die Reaktionen müssen sich verändern. Also sollte ich nochmal eine Fußballkarriere anstreben, starte ich sie in Österreich. So viel ist schon mal klar, weil da habe ich ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, weißt du?
Ja, wäre ja eine Idee. Du könntest auch vielleicht einfach in der Kreisliga hier anfangen. Ich glaube, da hast du auch sehr, sehr viel Zeit teilweise. Gerade an so einem Sonntagmorgen um 11 Uhr noch leicht verkatert nach einem Freimarktauftakt.
Ist genau meine Zeit, stehe ich total drauf. Okay, gut, das schreibe ich mir in mein virtuelles Notizbuch hier rein. Über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, also wir hatten jetzt Grüll im Blick, Ducksch, wir haben über Weiser, über Agu gesprochen. Ich habe mich gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit Keke Topp? Stand der gestern gar nicht zur Debatte? Nur mal kurz nachgefragt.
Ja, bei ihm ist das, glaube ich, das wirkt dann ja immer so, wenn der draußen ist, dass das irgendwelche leistungstechnischen Gründe hat. Da würde ich aber komplett Abstand von nehmen. Also einerseits kam der gerade aus einer Weisheitszahn-OP, das heißt, der hat während der Länderspielpause nicht komplett durchtrainiert, ein bisschen verspätet wieder eingestiegen, war aber komplett fit jetzt zuletzt. Also das ist gar nicht das Hauptproblem gewesen. Das hat einerseits taktische Gründe, weil der natürlich ein komplett anderes Spielerprofil mitbringt. Und wir haben darüber gesprochen, dass Ole Werner sich explizit Gedanken darüber gemacht hat, wie er diesen Gegner Wolfsburg bespielen möchte. Und da ist dann eben mit diesem Umbau Weiser nach rechts und Grüll nach vorne einfach ein anderer Spielertyp gefragt gewesen. Keke Topp ist aber jemand, der der Mannschaft trotzdem, immer wenn er reinkommt, finde ich, auf seine Art und Weise gut helfen kann, weil er auch gestern wieder Fußball dann echt in der Schlussphase nochmal richtig mitgearbeitet hat. Der ist halt ein klassischer Strafraumstürmer, wenn man es so erstmal will, ne? Weil der natürlich sich da reintankt, weil der dann Kopfballchancen nimmt, weil er sich auch durchwuselt, haben wir am Ende kurz auch noch gesehen in der Partie. Also der kann ein richtig unangenehmer Spieler sein, aber das ist gerade eben nicht das, was Werder momentan von Anfang an spielen kann und will und braucht. Aber er ist jemand, der Werder total weiterhilft. Deswegen, der ist immer ein Thema, kommt immer auf den Gegner drauf an. Der wird auch noch seine Momente bekommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass der jetzt gerade zu sehr außen vor ist. Und er sieht das ja glücklicherweise auch selber so, sagt regelmäßig in Interviews, ich bin halt nur jung, ich muss das noch lernen, ich will mich noch weiterentwickeln, bin aber auch zufrieden mit dem, was ich hier bekomme. Und er ist total dicht dran. Also der für seine erste Bundesliga-Saison, und das darf man ja wirklich nicht vergessen, der ist seit ein paar Monaten jetzt, ist der Erstligaspieler. Auch der muss sich immer noch, hat er auch schon zugegeben, diesen Unterschied zweite Liga, erste Liga, muss er sich auch immer noch dran gewöhnen. Aber das gelingt ihm immer, immer besser. Und ich glaube, auch an dem wird Werder noch viel Freude haben.
Keke Topp demnächst mit Lücke im Mund im Angriff, mehr geht nicht, oder? Also mehr Kraft Lücke. Kann man nicht bündeln. Ja. Genau. So, bei aller Euphorie über neue Erdenbürger, viele Werder-Tore, Algerien, muss ich jetzt leider doch ein bisschen auf die Bremse treten.
Was
denn
kommt jetzt?
Die Defensive macht uns Sorgen. Hm. Nicht ob der Leistung, oder vielleicht doch, das kannst du uns auch nochmal sagen, sondern weil es einige Ausfälle gibt. Gehen wir das mal durch. Du hast ja den besten Überblick über das Krankenlager. Schauen wir mal auf die, die im kommenden Spiel nicht am Start sein können, beziehungsweise bei denen Stand jetzt noch ein Fragezeichen dahinter steht. Toni Jung musste gestern kurzfristig nach 20 Minuten runter. Hat sich ja immer wieder in die Leistengegend gepackt. Droht da jetzt ein längerer Ausfall? Weißt du da schon was Näheres?
Nee, mehr wissen wir da tatsächlich auch noch nicht. Also ich kann nur berichten, dass er nach dem Spiel zwar unrund, also leicht humpelnd durch die Katakomben da lief, aber er war schon wieder am Lächeln. Natürlich, klar, die Mannschaft hatte gewonnen, dann ist auch seine Laune gut. Aber und eigentlich ist er ja auch wirklich kein verletzungsanfälliger Typ, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Also hoffen wir, dass da das heile Fleisch auch einigermaßen gut unterwegs ist. Aber gerade so eine Leistengeschichte, wenn es das wirklich ist, weißt du natürlich nie so genau, wie schnell sich das irgendwie lösen lässt. Müssen wir abwarten, was dabei rumkommt. Das Problem ist halt einfach nur, dass es mal wieder, auch da erinnern wir uns ins letzte Saison, und ja. Ich hatte Marco Friedl nach dem Spiel gefragt, ob man jetzt die Innenverteidiger in Watte packen müsse. Der lachte auch nur und guckte mich an und sagte, ey, du kennst das ja auch noch aus dem letzten Jahr. Miloš Veljković fehlt halt momentan, hat Fußprobleme. Niklas Stark ist nicht dabei, muskuläre Probleme. Dann gab es am Ende noch den Julian Malatini-Moment, wo plötzlich auch alle gedacht haben, Gott, fällt der jetzt auch noch aus? Da haben aber dann, also hat Marco Friedl gesagt, der war, glaube ich, einfach nur tot. Also da sieht's nach Krämpfen aus, weil der ja unfassbar viel gelaufen ist. Da würde ich jetzt mal prognostizieren, dass der in der kommenden Woche wieder zur Verfügung steht. Und das ist ja auch dringend nötig. Also wenn Jung, Stark und Veljković ausfallen sollten, dann müssten halt Malatini, Friedl und Pieper den Laden da hinten zusammenhalten, weil viel mehr Alternativen hast du dann nicht. Also eigentlich gar keine. Olivier Demann musste ja dann gestern schon in der Schlussphase da noch in die Innenverteidigung rücken. Da muss man dann aber auch im Umkehrschluss sagen, dass gerade so ein Amos Pieper, finde ich, also der ist ja wirklich, das war ja ein kompletter Kaltstart für ihn, und wie er reingekommen ist und das gemacht hat und dann auch noch auf der für ihn relativ ungewohnten Position, also auf der linken Position, eben auf der jungen Position in der Dreierkette, das hat er schon richtig gut gemacht. Er hat, glaube ich, von den ersten 8 Zweikämpfen hat er 7 für sich entschieden. Also das war schon sehr, sehr gut, sehr energetisch. Das tat Werder schon richtig gut. Ich fand, Marco Friedl hat da ein bisschen Pech, dass er beim 2:4 einen Schritt zu spät kommt. Ansonsten hat er ein Bombenspiel gestern gemacht. Da hinten gut den Laden wieder zusammengehalten, vorbildlicher Kapitän. Julian Malatini, das ein oder andere Problemchen gehabt. Das ist eben das Dauerthema. Da sind wir auch wieder bei der Eingewöhnung. Auch der muss immer noch lernen, wie Bundesliga-Fußball richtig funktioniert. Da passt es spielerisch manchmal nicht. Läuferisch und vom Einsatz ist das wirklich vorbildlich. Da gibt er nie auf. Auch deswegen waren die Beine wahrscheinlich durch. Also, aber es darf halt nichts passieren. Dafür ist der Kader eben zu dünn. Es ist bitter, dass in der Innenverteidigung da jetzt schon wieder, dann doch nach relativ kurzer Zeit in der Liga, der Baum brennt. Also jetzt noch eine Sperre oder so. Ich glaube, die Physios haben da viel zu tun in den kommenden Tagen.
Ja, und es ist ja, also du sagst es ja schon, es ist wahnsinnig fragil, was die Personallage angeht. Und wenn wir jetzt mal auf einen Malatini schauen, der dann plötzlich ran darf gegen Leverkusen, was traust du ihm dazu?
Ja, sein Tempo wird ihm sicherlich helfen, aber wenn wir zurückblicken auf die vergangenen Saison, natürlich war Leverkusen da dann auch absolut im Meisterrausch und ist ja in dem Spiel Meister geworden gegen Werder. Da hat man eben auch gesehen, dass Julian Malatini da einige Probleme hat. Jetzt sind wir ein paar Monate später, er hat ein bisschen dazugelernt, aber für die ganze Mannschaft wird es eine enorme Herausforderung gegen die Leverkusener und dementsprechend natürlich auch für den Julian Malatini. Aber mit Blick auf diese englische Woche, die jetzt eben ansteht, kurz darauf geht es dann ja Mittwoch im Pokal gegen Paderborn auch schon weiter. Also das werden jetzt wirklich knackige Tage und da kann man sich nur wünschen, dass sie da alle unfallfrei durchkommen. Zumal ich auch verstehen kann, dass man nicht einfach noch einen Innenverteidiger mehr geholt hat, weil wenn man jetzt rein aufs Papier guckt und du setzt dich da vor der Saison hin und guckst, du liest die Namen Veljkovic, Stark, Pieper, Friedel, Malatini, Jung, dann gehst du erstmal davon aus, na, da werden wir schon drei zusammenkriegen. Also das sind auch alles Leute, denen setzt du nicht noch irgendwie einen anderen noch davor. Also da kommt auch keiner freiwillig. Wenn du Namen in dem Kader schon hast, da kommt jetzt kein Verteidiger mehr, der Qualität verspricht und sagt, oh ja, komm, da setze ich mich auf die Bank und warte, dass ich vielleicht meine Chance bekomme. Also das wird dann auch nicht realistisch zu lösen sein und dann bekommst du eher einen jungen Nachwuchsmann. Die gibt's halt momentan bei Werders U23 eher weniger. Da rückt dann vielleicht jemand wie Timo Röcker auf, der dort natürlich eine Führungsposition hat und auch schon Profi-Erfahrung hat. Der weiß noch am ehesten, wie so ein Spiel läuft. Wobei das für ihn natürlich auch krass wäre, wenn der jetzt gegen Leverkusen dann nochmal irgendwie rein muss. Deswegen, wenn jetzt das personell so bleibt, wie es aussieht, gehe ich fest davon aus, dass Amos Pieper, Marco Friedl und Julian Malatini das in Angriff nehmen werden, sofern sie gesund durch die Trainingswoche kommen. Mittwoch ist ja Freimarkt, also ist ja Werder auf dem Freimarkt. Und ich weiß nicht, vielleicht sollten die drei einfach zu Hause bleiben, sicherheitshalber, nicht, dass da versehentlich noch einer beim Anstoßen von der Bierbank fällt oder so.
Ja, das sehe ich noch kommen. Also Ischa Freimarkt, Ischa Malta auch auf Freimarkt oder was?
Nicht am Mittwoch, aber ich werde garantiert werde ich mal da vorbeischauen. Also ohne geht's nicht, das ist auch Pflicht.
Also das nächste Date haben wir auf jeden Fall alle miteinander am Samstag 18:30. Ein romantisches Flutlichtspiel steht an. Wobei ich glaube, das ist weder Romantik noch hat das was mit Liebe zu tun. Das wird harte Arbeit. Kann ich dir noch einen Tipp abbringen? Was kann Werder gegen die Werkself ausrichten? Können sie überhaupt was tun?
Ja, es muss halt echt alles zusammenlaufen. Es muss alles zusammenpassen. Das ist halt momentan eine der dominierendsten Mannschaften überhaupt. Ich glaube trotzdem, da gibt's einfach eine Niederlage, auch weil Werder vielleicht schon, gerade wenn es vielleicht von Anfang an nicht so gut läuft, das Pokalspiel dann schon im Kopf hat, da will man unbedingt weiterkommen, keiner will sich verletzen. Ich sage jetzt einfach mal 3-1 Leverkusen und ich glaube, da ist man vielleicht dann auch schon gut mit bedient.
Oh, Malte Bürger tippt gegen die eigene Mannschaft. Sowas tue ich ja nie
leid.
Tatsächlich, aber es muss sein. Ich verstehe das schon. Ich habe noch eine Sache. Wir sind ja hier nicht nur Taktikexperten und Podcaster, sondern wir sind auch Fanbörse. Und deshalb möchte ich die Nachricht von Sebi aus Gütersloh noch einmal kurz verkünden. Er schreibt nämlich, wenn die Florine aus Verl Interesse an einem Fanclub hat, einfach mal bei den Grün-Weißen vom Ölbach melden. Vielleicht könnt ihr da ja was vermitteln. Aber nur, wenn ich Provision kriege, ihr Lieben. Also, Florine aus Verl, die hört uns immer wieder zu. Falls du Bock hast auf einen Fanclub, die Grün-Weißen vom Ölbach, das ist deine Truppe vielleicht demnächst. Das wollte ich noch kurz loswerden.
Mega.
Ansonsten, oder? Finde ich doch auch. Also ich finde immer gut, wenn Leute mitdenken. Das mag ich sehr. Hat Sebi aus Gütersloh getan. Vielen Dank dafür. Tabellenplatz 8 mit 11 Punkten. Diese schöne Momentaufnahme nehmen wir mit in die Woche. Ich freue mich aufs nächste Spiel. Lasst uns an Werder glauben und bestmöglich supporten am Samstag. Schickt uns, wenn ihr wollt, zwischendurch eure Stimmen und Meinungen an die 0160982 dreimal die 8 und die 4. Wenn ihr es gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Und Malte, dir sage ich mal danke. Wie geht's denn für dich so weiter? Außer, dass du irgendwann mal durch den Tisch trittst auf dem Freimarkt.
Ja, erstmal noch ein bisschen was schreiben. Dann Dienstag der etwas unerfreuliche Termin. Trauerfeier Dieter Bodensky steht diese Woche an. Dürfen wir auch nicht vergessen. Irgendwie ist Werder da ja hart gebeutelt. Da sind wir natürlich auch vor Ort. Und alles andere Wichtige gibt's natürlich auch in der Deichstube. Gar keine Frage.
In der Glocke findet das statt, genau am Dienstag dann dieser Termin. Ich danke dir sehr, dass du uns das heute eingefangen hast. Freue mich aufs nächste Mal mit dir.
War wie immer ein Fest, danke.
Ja, vielen Dank. Das ging mir auch so, habe ich auch so gefühlt. Euch wünsche ich eine schöne Woche und ich sage Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt.